Die Differentialdiagnose des Ikterus auf der Intensivstation ist sozusagen jetzt mein Thema bei 20 Bilirubin. Der erste Punkt ist mir sehr wichtig, weil das aus meiner Sicht manchmal sehr schwierig ist, das akute Leberversagen auseinanderzuhalten vom sekundären Leberschaden und auch oft einmal sehr schwierig vom akut auf chronischen Leberversagen zu unterscheiden. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite ist das, was man am häufigsten sieht auf der Intensivstation, die ICU-assoziierte Cholestase, die durch Medikamente, aber auch im Rahmen einer Sepsis auftritt, ist eigentlich das, was wir sehr häufig alle sehen auf der Intensivstation. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch differentialdiagnostisch immer in Frage kommt, ist die Cholangiosepsis. Also selten, aber doch kommt es halt doch auch zu obstruktiven Cholangiopathien, die sich dann in Form einer schweren Cholangitis oder Cholezystitis eben präsentieren auf der Intensivstation. Und last but not least, ich wurde gebeten, nicht über die sekundär sklerosierende Cholangitis zu sprechen. Ich halte mich daran, aber ich erwähne sie hier, weil auch natürlich die sekundär sklerosierende Cholangitis, die jetzt viele Jahre in aller Munde war, zu massiv erhöhten Bilirubinspiegeln auf der Intensivstation führt. Ich möchte auch mit einem Fall beginnen. Ich habe überhaupt den Vortrag sehr praxisorientiert und klinisch zusammengestellt, weil ich mir denke, dass jetzt am Schluss dieser Tage das wahrscheinlich das ist, was am leichtesten noch zu verdauen ist. Das ist ein 56-jähriger Mann, wo wir kontaktiert wurden, dass wir ihn übernehmen aus einem externen Spital wegen eines akuten Leberversagens zur potenziellen HU-Evaluierung, also High-Urgency-Listung für eine Lebertransplant. Als Genese des akuten Leberversagens hat es geheißen, es ist ein Drug-Induced Liver Injury aufgrund einer Antibiotika-Einnahme. Der Zeitpunkt der Übernahme war durchaus okay. Der Patient hat eine beginnende hepatische Enzephalopathie entwickelt und die INR war laut Aussage des Zuweisers steigend. Wir fragen natürlich immer am Telefon schon nach, gibt es irgendwelche Einschränkungen, die eine Transplant verhindern könnten? Gibt es Begleiterkrankungen? Laut Zuweiser gab es das bei diesem Patienten nicht. Die Leberwerte seien bisher immer normal gewesen. Der Patient ist zu uns gekommen. Wir haben uns den Brief einmal angeschaut. So gelacht haben wir nicht. Auch im Gespräch mit den Angehörigen, es gab drei Söhne, die haben gesagt, ja, der Papa, der hat immer gesoffen, 8 bis 10 Bier pro Tag, da muss man schon von einer gewissen chronischen Hepatopathie ausgehen. Auch mit 56 Jahren ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus geht nicht ohne Spuren vorbei. Der Patient hat ein bekanntes Ulcus crueris seit 2 Jahren, das hat sich dann herausgestellt, ist MRSA besiedelt. Die Adipositas, Hypertonie, das sind alles Erkrankungen, die hat quasi fast jeder Intensivpatient bei uns auf der Station. Das für uns dann im Endeffekt Entscheidende auch war, dass der Patient im Gespräch mit uns dezidiert die Transplant abgelehnt hat. Ja, was wir auch im Status noch bemerkt haben, war ein doch ausgeprägtes Systolikum. Das hat sich dann im weiteren Verlauf erst als hochgradige Aortenstenose herausgestellt, die laut Kardiologen hätte noch präoperativ interveniert werden müssen. Zum CT-Bild dieses Patienten, man sagt, beim akuten Leberversagen kann die Leber, wenn sie so nekrotisch schrumpft, auch einmal buckelig sein. Bei diesem Patienten scheint das schon auf den chronischen Alkoholabusus zurückzuführen gewesen zu sein. Zum Fall selber, der Patient kam dann im Endeffekt auf eine andere Intensivstation, die INR hat sich raschest bis auf Höhen von Größe 7,5, weiter können wir nicht messen, in die Höhen geschraubt. Das Bilirubin war schon bei Aufnahme 24. Er hat auch eine progrediente hepatische Enzephalopathie entwickelt mit Werten über 180. Er hat ein Nierenversagen, ist dann auf der anderen Intensivstation noch an die Dialyse gekommen. Er hat auch bis knapp vor Spitalsaufnahme noch Alkohol getrunken, aber im Endeffekt ist er dann im Multiorganversagen sehr rasch verstorben. Gut, zur Differentialdiagnose des sekundären Leberschadens, des akuten Leberversagens und des akut auf chronischen Leberversagens. Bei diesem Patienten muss man sagen, das war eindeutig ein akut auf chronisches Leberversagen bei vorbestehender Leberschädigung. Der sekundäre Leberschaden oder Liver Injury tritt auf im Rahmen einer systemischen Erkrankung. Das kann jetzt einmal eine kardiovaskuläre Erkrankung sein, wo man dann die sogenannte hypoxische Hepatitis entwickelt mit meist sehr hohen Transaminasen. Kann auch im Rahmen einer Stauung, also kongestiv auftreten, wobei hier die Transaminasen nicht so im Vordergrund stehen und auch das Bilirubin zumindest laut Literatur nicht so hoch wird. Was wir auch immer wieder sehen, sind maligne Infiltrationen. Also wir kriegen auch Patienten mit Verdacht auf akutes Leberversagen, die dann im Endeffekt sekundär blastomatös durchmetastasiert sind und aus diesem Grund einen Leberausfall haben. Dann die hämophagozytischen Syndrome können massive Leberschädigung hervorrufen, aber auch infektiologische Erkrankungen wie eben Dengue oder Malaria. Und bei diesen sekundären Leberschäden ist natürlich die Behandlung der Grunderkrankung essentiell. Also man kann nicht direkt die Leber irgendwie behandeln, sondern man muss die Grunderkrankung behandeln. Das akute Leberversagen setzt voraus, dass es keine vorbestehende Lebererkrankung, also keine chronische Hepatopathie gab. Das ist wirklich primär ein Agens, das die Leber schädigt, geht auch mit Koagulopathie und hepatischer Enzephalopathie einher. Und das akut auf chronische Leberversagen, da gibt es eben eine vorbestehende, meistens Advanced Chronic Liver Disease, also Leberzirrhose. Und das akut auf chronische Leberversagen ist halt eine Dekompensation, die dann aber mit Organversagen einhergeht. Zur Verteilung, wie oft ist es zu erwarten, dass man sowas sieht? Man sieht, das akute Leberversagen ist sehr selten mit einer Inzidenz von kleiner 1% bei Intensivpatienten. Je nach Genese, muss man sagen, ist die Mortalität jetzt für eine Lebererkrankung gar nicht so hoch. Beim akut auf chronischen Leberversagen ist auch, also auf der Intensivstation, die Inzidenz nicht allzu hoch. Die Mortalität bei diesen Patienten geht eigentlich bis 100%. Die Cholestase sieht man häufig auf der Intensivstation. Also da sagen die Daten eigentlich, 60% der Intensivpatienten entwickeln eine ICU-assoziierte Cholestase. Die Mortalität ist zwar höher bei diesen Patienten, aber nicht so hoch wie beim zum Beispiel akut auf chronischen Leberversagen. Hypoxischer Leberschaden kommt je nach Literatur 1-18%, andere Daten sagen 10% vor. Erhöht auch die Mortalität, da kommt es auch noch darauf an, wann der sozusagen Transaminasen-Peak ist, ob der ganz am Anfang des Aufenthaltes ist oder erst im Verlauf. Je später er auftritt, desto schlechter ist die Prognose und da kommt es halt immer darauf an, ob man den Auslöser, also den kardiogenen Schock, erfolgreich behandeln kann oder nicht. Wenn man jetzt einen Patienten mit Leberversagen zugewiesen bekommt, dann sagen auch die EASL Clinical Practice Guidelines zum akuten Leberversagen, man soll die Zirrhose ausschließen und den alkoholischen Leberschaden ausschließen bzw. eine maligne Infiltration der Leber. Je nachdem, wie sich der Patient entwickelt, sollte man trotzdem relativ frühzeitig Kontakt mit einem Lebertransplantzentrum aufnehmen, um eben zu besprechen bzw. gegebenenfalls auch einen Transfer vorzubereiten. Wichtig ist das Screening für die hepatische Enzephalopathie, weil das eben ein Faktor ist, der sozusagen dann die Transplantindikation triggert. Und man muss natürlich auch Ätiologie forschen, weil das natürlich ausschlaggebend ist, ob man die richtige Behandlung einschlägt und unter Umständen die Transplant noch verhindern kann. Ob der Patient dann wirklich geeignet ist oder nicht, das wird dann meistens im Transplantzentrum mit den Chirurgen besprochen. Verdacht auf Kontraindikation, jetzt außer mal eine Zirrhose oder vorbekannte Lebererkrankung, alkoholischer Genese, sollte jetzt mal kein Grund sein, den nicht ans Transplantzentrum zu transferieren. Und als Trigger ist eben die steigende INR bzw. die beginnende hepatische Enzephalopathie, dass man die Patienten transferiert. Die Ätiologie ist wichtig, ja, weil es halt für gewisse Ursachen für das akute Leberversagen schon medikamentöse Optionen gibt, dass man die Transplant unter Umständen verhindern kann. Man unterscheidet eben zwischen Ursachen, die prinzipiell für eine Transplant in Frage kommen, und da gehören zum akuten Leberversagen halt die medikamentös toxisch verursachten Leberversagen, also aufgrund einer idiosynkratischen Reaktion zum Beispiel. Dann die akute virale Hepatitis, toxininduziertes Leberversagen, das ist bei uns halt immer noch das Amanita-Toxin. In Österreich geht man halt Schwammerl suchen. Eines der häufigeren, sage ich jetzt einmal, das akute Bad Chiari-Syndrom, eine Autoimmunhepatitis bzw. schwangerschaftsassoziierte würden grundsätzlich transplantiert werden, die muss man aber meistens nicht transplantieren, weil die eben so wie beim Herzen auch eine gute Prognose haben, weil sie nach der Entbindung reversibel sind. Erkrankungen, die prinzipiell chronisch die Leber befallen, die aber trotzdem als akutes Leberversagen gelten, ist der Morbus Wilson. Der kann als Erstmanifestation schon eine Zirrhose haben und als akutes Leberversagen sich dann präsentieren. Die werden trotzdem transplantiert. Das Gleiche gilt für Bad Chiari bzw. eine Autoimmunhepatitis. Bei der HBV-Reaktivierung muss man wieder unterscheiden, ob zum Beispiel die HBV-Reaktivierung im Rahmen einer Chemotherapie für eine Tumorerkrankung erfolgt ist, dann wird man die Patienten wahrscheinlich auch nicht transplantieren können. Was jetzt nicht für eine Transplant in Frage kommt, sind eben sekundäre Leberausfälle, wie zum Beispiel eben die hypoxische Hepatitis, aber auch alle Mitbeteiligungen eben im Rahmen der hämophagozytischen Syndrome oder auch infiltrative Krebserkrankungen, Lymphome, aber eben auch Infektionen. Und auch wenn man Patienten entweder für Metastasenchirurgie oder auch für primäres Leberkarzinom operiert und sie danach einen Leberausfall erleiden, werden die nicht transplantiert. Die alkoholische Hepatitis steht hier in den EASL-Guidelines als nicht transplantable Erkrankung. Da gibt es aber ein bisschen einen Shift sozusagen, wenn man als Erstmanifestation eine alkoholische Hepatitis präsentiert, die eben nicht auf Cortison anspricht, gibt es mittlerweile Länder, die diese Patienten transplantieren mit sehr, sehr gutem Outcome. Aber das ist halt immer ein ethisches Problem, wo man halt sagt, die anderen mit der chronischen Erkrankung müssen beweisen, dass sie 6 Monate trocken sind und warten auf ihre Leber und die kriegen halt einfach ja, durch ihren akuten Alkoholkonsum dann eine Leber. Also das ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Nur zur Klassifikation des akuten Leberversagens. Man unterscheidet das hyperakute, akute und subakute. Die sind meistens von der Genese her unterschiedlich, auch von der Prognose. Das hyperakute ist eine Paracetamol-Intoxikation zum Beispiel. Das ist vor allem im angloamerikanischen Raum der Hauptgrund für das Leberversagen. Hat eine ausgezeichnete Prognose, muss man sagen. Auch akute virale Hepatitiden sind fulminant. Innerhalb von einer Woche kommt es vom Symptomenbeginn bis zur Entwicklung der hepatischen Enzephalopathie. Die Subakuten haben die schlechteste Prognose, sind meistens medikamentinduziert. Da dauert es Wochen, bis zum Auftreten des Ikterus bzw. der hepatischen Enzephalopathie, und die haben das wenigste Potenzial, sich spontan zu regenerieren. Also die gehen am häufigsten Richtung Transplant. Ich möchte nicht genau auf die Kriterien für die Lebertransplant eingehen. Es gibt seit Jahren genau die gleichen Kriterien, die King's College-Kriterien, entweder für Paracetamol oder nicht Paracetamol induziertes Leberversagen bzw. die Klischee-Kriterien. Sie sehen ganz unten auch wieder eine Stellungnahme aus dem ganz rezenten Eurotransplant-Manual, dass eben Patienten mit akut auf chronischem Leberversagen nicht transplantiert werden, außer Wilson- oder Bhatt-Chiari-Patienten. Ja, wir haben gestern schon was über den Plasma-Austausch gehört. Ich möchte auch nur ganz kurz ein Dia dazu zeigen, weil es eben auch Stationen gibt, die nach wie vor an diesen extrakorporalen Leberersatztherapien forschen beziehungsweise sie routinemäßig eigentlich durchführen. In den EASL-Guidelines wird ein extrakorporales Leberersatzverfahren eigentlich nicht empfohlen. Das hat eigentlich keinen Überlebensvorteil für die Patienten gezeigt. Was empfohlen wird, ist der High-Volume-Plasma-Austausch, der verlängert das transplantfreie Überleben, vor allem auch bei Patienten, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen. Ein extrakorporales Verfahren kann durchaus einmal nötig sein, wenn man zum Beispiel eine Hyperammoniämie hat, die konservativ nicht zu behandeln ist, aber dann muss man sagen, reicht auch eine Dialyse oder eine HF, weil man damit ja exzellent den Ammoniak rauswaschen kann. Dann zum akut auf chronischen Leberversagen. Das ist ja eigentlich das, was bei uns in Österreich am häufigsten auftritt, tritt auch bei den Patienten mit Leberzirrhose am allerhäufigsten auf. 30% der aufgenommenen Patienten präsentieren sich mit einem akut auf chronischen Leberversagen. Und es ist die Haupttodesursache dieser Patienten mit einer wirklich sehr hohen Mortalität. Es entsteht bei einer akuten Dekompensation und ist halt gekennzeichnet, dass dann zusätzlich Organversagen auftreten. Vom klinischen Krankheitsbild her ist es eine hochaktivierte systemische Inflammation, die zu einem sehr sepsisähnlichen Krankheitsbild führt und dann eben mit einer massiv erhöhten 28-Tage-Mortalität einhergeht. Das Management des akut auf chronischen Leberversagens ist sehr begrenzt. Es gibt keine spezifische Therapie, sondern man kann sie nur beschränken auf einen Organsupport auf der Intensivstation beziehungsweise einem Management der Auslöser beziehungsweise der Komplikationen. Was löst das akut auf chronische Leberversagen aus? Das ist im häufigsten Fall die Infektion. Bei Zirrhotikern hat man sehr häufig eine spontanbakterielle Peritonitis, natürlich auch andere Infektionen. Ich habe bei der Infektion jetzt auch die Pankreatitis dazu geschrieben, die natürlich keine infektiologische Erkrankung ist, aber auch mit einer systemischen Inflammation einhergeht und die auch die Patienten zum Dekompensieren bringt. 30-70% in der Literatur haben einfach eine Infektion und die kompensieren deshalb. Häufig natürlich bei den Zirrhotikern auch Blutungen, Varizenblutungen, aber auch Ulzererblutungen, Thrombosen, vor allem die Portalvenenthrombose, aber auch eben die spontanen Lebervenenthrombosen. Dann direkt hepatische Insulte, das können jetzt Medikamente sein, aber eben auch Alkoholexzesse, virale Infektionen, selten auch die biliare Obstruktion. Und eben auch hemodynamische Veränderungen. Aufgrund ihrer ganzen Hämodynamik sind die Zirrhotiker sehr anfällig für hemodynamische Veränderungen. Und wenn es dann zu einer Hypovolemie, zum Beispiel durch steigernde Diuretika oder auch zum Beispiel mal in der Hitze kommt, dann kann es eben zu Dekompensationen mit hepatischer Enzephalopathie zum Beispiel kommen. Aber auch kardiale Dekompensation, auch medikamenteninduziert. Und auch Iatrogen, zum Beispiel wenn man ein HCC operieren will oder auch bei einer Tatze nicht super selektiv nur den Herd chemoembolisiert, sondern doch ein größeres Stück der Leber sozusagen abschießt, dann kann es natürlich auch zu Leberausfällen kommen. Und auch im Rahmen anderer chirurgischer Eingriffe, die kompensieren diese Patienten dann sehr leicht. Wie wird das ACLF klassifiziert? Das ist eigentlich recht einfach. Das ACLF1 ist ein Einorganversagen und das steigert sich halt dann übers ACLF2, zwei Organversagen. Und ab dem ACLF3 haben wir dann ein drei- oder mehr Organversagen. Warum ist das wichtig? Weil natürlich das entscheidet, wie die Prognose dieser Patienten ist, und die ist außer beim ACLF1 mit einer niedrigen, aber 28-Tage-Mortalität, ist sie dann bei ACLF2 und 3 eben massivst erhöht, bis zu 92%. Das ist die 28-Tage-Mortalität hier. Wie kann man jetzt vorhersagen, wie sich der Patient entwickeln wird? Wenn er bei Aufnahme schon ein Bilirubin von größer 12 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen schwerwiegenden Verlauf hat, sehr hoch. Patienten, die ein Mehrorganversagen haben, also vier Organversagen, beziehungsweise einen CLIF-C-ACLF-Score. Das ist ein Score, den kann man zum Beispiel auf Medcalc sehr gut berechnen. Wenn der größer 64 ist, dann haben diese Patienten eine Mortalität von 100%. Nun zu dem, was wir am häufigsten sehen, das ist nämlich die Cholestase beziehungsweise der Ikterus beim kritisch Kranken. Das ist meistens eine multifaktorielle Genese, wobei schon 20% der Patienten, die auf die Intensivstation kommen, eigentlich ein cholestatisches Bild zeigen mit einem Bilirubin größer 2 bis 3 Milligramm pro Deziliter und auch 2- bis 3-fach erhöhte alkalische Phosphatase und Gamma-GT. Im Rahmen des Aufenthaltes entwickeln bis zu 61% der Patienten dann Erhöhungen der Cholestaseparameter auf. Abzugrenzen ist das Ganze von der hypoxischen Hepatitis, die auch 10% der Patienten entwickeln. Die ist primär gekennzeichnet eben durch einen Transaminasenanstieg. Risikofaktoren sind eine parenterale Ernährung, die Sepsis bzw. der septische Schock, aber auch die Antibiotikagabe. Ein chirurgischer Insult, schweres Trauma ist ein Risikofaktor und eine mechanische Beatmung mit einem hohen BIP, was wahrscheinlich dann Perfusionsprobleme mit sich bringt. Selten gibt es auf der Intensivstation eine mechanische Obstruktion. Was häufig ist, ist die posthepatische Biliaris-Störung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oft den Schallkopf auf die Galle hält, aber sehr, sehr viele Patienten, nämlich bis zu 60%, haben einen Sludge in der Galle. Therapie dieser Cholestase ist die Sepsistherapie, Herz-Kreislauf-Therapie, eine enterale Ernährung ist protektiv, die Insulintherapie, um hohe Blutzuckerspiegel zu vermeiden, ein Absetzen bzw. Meiden der hepatotoxischen Medikamente, wenn dies möglich ist. Und ein Fragezeichen ist bei der Ursodesoxycholsäure, da gab es zumindest bei uns an der Abteilung meine Studie, dass die Ursodesoxycholsäure hilft, die Cholestaseparameter zu senken. Die Studie war allerdings zu klein, um einen Überlebensvorteil zu zeigen, aber ich zeige dann noch Daten, dass sie wahrscheinlich schon ein protektiver Faktor ist. Und zwar ist in dieser Studie, das ist eine koreanische Studie, die haben sich die Patienten angeschaut, die wirklich eine extreme Hyperbilirubinämie hatten. Das waren über 400 Patienten mit einem Bilirubin über 12. Und die hat man dann noch in vier verschiedene Grade eingeteilt, nämlich 12 bis 15, 16 bis 20, 21 bis 30 und über 30. Die Genese dieser Hyperbilirubinämie war völlig unterschiedlich, also alle diese Themen, die ich heute hier bringe, einschließend. Die Essenz daraus ist, wenn man sie anschaut, das linke Kasterl hier ist immer die Patienten, die sich erholt haben, die also im Laufe des Aufenthaltes mit Bilirubin wieder auf unter 6 abgefallen sind. Das rechte Kasterl sind die, die nicht abgefallen sind. Sieht man das hier? Ja. Und man sieht also, dass durchwegs, wenn man den Grund der Cholestase behandeln konnte, dann war das Überleben deutlich besser. Wenn die Cholestase sozusagen nicht reversibel war, dann haben die Patienten eine 90- bis 100-prozentige Mortalität gehabt. Was ist jetzt ein Faktor, der das beeinflussen kann? Natürlich der Ausgangsspiegel des Bilirubins, je höher das Bilirubin schon war, desto schwieriger ist es, dass das reversibel ist. Die chronische Lebererkrankung ist immer ein schlechter prognostischer Faktor. Die Anzahl der Organversagen, in diesem Fall waren die einzig beiden protektiven Faktoren, nämlich die Administration von Ursodesoxycholsäure, beziehungsweise weiter unten sieht man dann auch, Albumingabe ist protektiv für diese Patienten. Schlecht ist natürlich, wenn die INR schon im Keller ist, beziehungsweise dass das Laktat hoch ist. Und nun möchte ich zum letzten Thema kommen. Da möchte ich auch wieder mit einem Fallbeispiel beginnen. Das war ein Patient, den wir gekriegt haben von der Notfall, der im Rahmen einer Wohnungseröffnung einen epileptischen Anfall gehabt hat, ist dann mit einem nicht konvulsiven Status zu uns gekommen, antiepileptisch behandelt worden und war bei uns eigentlich schon auf Weaning-Kurs. Um 2 Uhr früh ist der Patient dann massivst hämodynamisch eingebrochen, hat im Endeffekt dann 0,8 Gamma Noa gebraucht, 2 Einheiten Vasopressin, wir haben Volumen in ihn hineingeschüttet, Elomel, Albumin, das Hämoglobin ist dann abgefallen von 8 auf 6, er hat dann noch Konserven gekriegt, wir haben Kulturen abgenommen, ihn antibiotisch eskaliert bei Verdacht auf ein septisches Geschehen und haben auch einen Ultraschall durchgeführt. Und man sieht hier, das ist die Gallenblase. Die war schon sehr beeindruckend, die war mal riesig groß. Es waren in der Gallenblase Steine drinnen mit Schallschatten, aber auch dieses ja, amorphe, sehr echoreiche Zeug war da drinnen. Und es lag, also zumindest für mich, der Verdacht nahe, dass es sich bei den Patienten um eine Cholezystitis mit gramnegativer Sepsis handelt. Ja, also der DHC war nicht erweitert, aber der war eben auch nicht echolär. Aber der Patient ist halt verfallen in dieser Nacht. Er ist dann hämodynamisch stabilisiert worden. Wir waren dann am nächsten Tag mit ihm im CT. Man sieht hier noch einmal ein Bild von der Gallenblase im Ultraschall. Also das war wirklich sehr beeindruckend, wie die ausgeschaut hat. Was hat man dann im CT gesehen? Perihepatisch hat man ein ausgeprägtes Hämatom gesehen. Die Gallenblase ist eigentlich recht harmlos befundet worden, nämlich hydropisch mit Sludge gefüllt, aber CT-morphologisch kein Hinweis auf Cholezystitis. Die Gallenwege waren nicht erweitert, es wurde eine Rippenfraktur diagnostiziert und man hat sich dann überlegt, ob die Rippenfraktur der Auslöser für die Blutung sein könnte. Im Labor hat man allerdings gesehen, dass die Cholestase-Parameter explodieren. 1800 Gamma-GT, das Bilirubin war sehr schnell oben auf 17, 24 CRP und 27.000 Leukozyten. Am nächsten Tag wurde dann eine ERCP durchgeführt und da hat sie eben aus dem Gallengang, haben sie nicht nur Steine hier entleert, sondern auch dicke Koagel, sodass als Blutungsquelle dann im Endeffekt doch wieder die Gallenblase im Spiel war. Und dann haben wir am nächsten Tag einen Chirurgen gefunden, der den Patienten auch aufgelegt hat. Und da sieht man jetzt, dass erstens einmal die Leber zirrhotisch verändert war und die Gallenblase natürlich riesig gefüllt war mit Steinen und Koageln. Also das war dringend nötig, dass dieser Patient operiert wird. Er hat in die freie Bauchhöhle geblutet, er hat in die Gallenblase geblutet. In der Histologie war dann im Endeffekt eine ulzerierte, nekrotisierende Cholezystitis mit Perforation und Begleitperitonitis bei einer Cholezystolithiasis. Also auch das gibt's. Auch das kommt eben auf der Intensivstation vor, wobei, wie man ganz unten sieht, wenige Patienten, die wirklich ein Steinleiden haben, die kommen auf die Intensivstation, weil von den Patienten mit Steinleiden werden nur 2% symptomatisch und von denen haben nur 25% dann so eine schwere Cholangitis oder Cholezystitis, dass sie wirklich mit Organfunktion sich präsentieren. Wie diagnostiziert man es? Den Schmerzen im rechten oberen Quadranten bei den Intensivpatienten selten. Sie haben natürlich eine Cholestase, sie haben Inflammationszeichen und da haben wir dann als wichtigen Punkt die Bildgebung, wobei wir haben gesehen, dass CT ist vielleicht nicht die ideale Methode, um die Gallenblase zu beurteilen. Management ist grundsätzlich die Sepsistherapie. Ansonsten ist die Drainage sehr wichtig. Das kann jetzt eine perkutane Drainage oder auch eine endoskopische Drainage sein. Falls das im Haus nicht möglich ist, muss man den Patienten transferieren. Wichtig wäre noch eine Cholezystektomie innerhalb von 72 Stunden. Dass eben auch bei ECMO-Patienten Gallenblasenprobleme auftreten, es ist im Rahmen dieser Studie gezeigt worden. Das kommt bei ECMO-Patienten häufiger vor als bei Patienten ohne ECMO, nämlich 14% versus 1,6%. Und 10% circa entwickeln dann wirklich ernsthafte Probleme mit akuter Cholezystitis und akuter Cholangitis. Bei den ECMO-Patienten ist die Dauer an der ECMO ein Risikofaktor. Die Hämolyse, also der Grad der Hämolyse, beziehungsweise wenn man die Patienten keine enterale Ernährung gibt. Das hat große Auswirkungen auf das Überleben. Die mit Gallenblasenproblemen haben ein deutlich schlechteres Überleben als die ohne Gallenblasenprobleme, sowohl was die Intensiv- als auch die Spitalsmortalität angeht. In dieser Studie hat man die Patienten an der ECMO perkutan trainiert und dann im weiteren Verlauf von der Normalstation cholezystektomiert. Das heißt, Sie sehen hier, wir sind begeisterte Aszites-Punktierer und ich möchte Ihnen auch noch mitgeben, dass man, wenn der Aszites einmal so ausschaut, dass die Ursache für diesen blutigen Aszites mal sowas sein könnte und das war ein Gallenstein, der ins kleine Becken perforiert ist. Das heißt, als Take-Home-Message aus meiner Sicht ist niemand mit 20 Bilirubin glücklich. Dieser Patient hier hat nur, sobald man ihn fotografiert hat, in die Kamera gelächelt, aber eigentlich ist es ihm sehr, sehr schlecht gegangen. Die Cholestase auf der Intensivstation, die hat sehr viele Differentialdiagnosen und da sollte man halt rausfinden, was die Ätiologie ist, weil dann besteht schon meistens akuter Handlungsbedarf und wenn man nicht weiß, was es ist, kann man auch die adäquate Behandlung nicht einleiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus